Herzlich willkommen zum Podcast Kleinstadtpolitik. Mein Name ist Paula Waldhelm und ich sitze heute wieder hier mit
André Riedel und wir haben heute wieder einen spannenden Gast eingeladen und ich denke, er kann sich gleich mal vorstellen. Hallo.
Na, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Andreas Kluge. Ich bin seit 1994 in der Kommunalpolitik im Gemeinderat Fallgenau tätig gewesen. Das sind nun 31 Jahre. Bin natürlich ein Vertreter der Boomer-Generation und habe, und das kann ich auch mit etwas Stolz sagen, das Ehrenamt, was natürlich immer zu wählen ist, nunmehr seit 31 Jahren inne und bin immer noch ordentlich am Kämpfen für unsere Gemeinde.
Ja, und unsere Gemeinde, das waren ja früher mal zwei verschiedene. Wir kommen hier aus Flöhr und du kommst aus dem heutigen Ortsteil Fallgenau. Und seit wann bist du dort in der Kommunalpolitik?
Also ganz genau bin ich in der Kommunalpolitik seit 1994. Da hat mich mal ein engagierter Gemeinderat angesprochen. Der Herr Lauterbach, der damals von den Linken war, PDS. Mensch, du machst hier im Sportverein mit und bist dort und wir brauchen Leute. Damals noch junge Leute, ne, die natürlich dann ein bisschen Engagement machen. Und das hat mich dazu veranlasst. Ja, zu sagen, okay, ich stelle mich zur Wahl, mache mich auf den Wahlzettel oder werde mich dort mit einbringen und habe dann auch ein bisschen nach einer politischen Richtung gesucht. Und da gab es die Unabhängige Bürgerinitiative, die seit der Wende damals schon tätig war, mit ein paar bekannten Gesichtern. Und durch Gespräche und auch ein paar politischen Richtungen hat man dann gesagt, okay, für den Ort würde ich gerne was tun.
Also mit Mitte 20 bist du in die Politik gekommen?
Wenn man 94 sagt, ja.
Also schönes Alter.
Wobei man natürlich jetzt von der Rechnung sagen würde, wenn man 62 geboren worden ist, ist das nicht mehr 25. Es sind 32 Jahre gewesen.
Gut.
Aber auch ein junges Alter.
Naja,
noch politisch. Frisch.
Und man war natürlich engagiert, hat gebrannt. Und 94, eine Zeit, wo vieles ging. Und dort waren auch ein paar berufliche Änderungen einhergegangen. Ja, und dann hat man sich so gefunden.
Gleich in den ersten Jahr war ja dann auch ein großer Punkt in der Geschichte von Fallgenau und Flöhr zu verzeichnen. Die beiden Gemeinden, damals sehr eigenständig beide, haben eine Verwaltungsgemeinschaft gegründet. Weißt du noch, aus welchen Gründen und welche Auswirkungen das für die Städte und für eben das Dorf Fallgenau hatte?
Naja, es ist schon ein paar Monate her, ne? Aber mal zu kramen im Gehirn, würde ich sagen, die Hauptsache war, dass natürlich von der sächsischen Staatsregierung dieses Konstrukt der Verwaltungsgemeinschaft gefunden wurde, um eine erfüllende Gemeinde zu haben, die jetzt die andere Gemeinde mit Verwaltung unterstützt, allerdings die Gemeinde kommunalpolitisch und wirtschaftlich noch selbstständig sein lassen lässt. Und das war ein ziemlich kompliziertes Konstrukt. In Flöhr und Fallgenau war der Grund insbesondere die gemeinsame Vermarktung und am Ende auch die Errichtung des Gewerbegebiets. Flöhr-Fallgenau hieß das dann auch, mit dem Bebauungsplan unterlegt und dort wurden dann auch die entsprechenden Erschließungen zusammen gemacht. Natürlich, das Geld spielte eine Rolle und es gab heiße Diskussionen, weil damals auch ein Rechtsanwalt für geregelte Verhältnisse sorgen musste. Das war damals der Rechtsanwalt Herr Hase, der dann beraten hat, weil ein windiger Investor teilweise an die Bauern doppelt das Land verkauft hatte und so weiter oder gekauft hatte und hätte Fallgenau nicht alleine geschafft, mal ganz ehrlich gesagt. Und das war so der Grund, dass es auch einen Verwaltungsgemeinschaftsausschuss gab mit paritätischer Besetzung von beiden Kommunen, also von der Stadt und Gemeinde. Und dort wurde insbesondere natürlich um Geld und Verwaltung gestritten.
Also Verwaltungsgemeinschaft bedeutet dann, dass viele der Verwaltungstätigkeiten eben in Flöhr stattfanden?
Eigentlich alle, ne? Eigentlich alle, weil eine Verwaltung in dem Sinne gab es dann in Fallgenau nicht mehr. Nur den Gemeinderat, der aber die Beschlüsse fasste, wie dann die Verwaltung funktionieren sollte. Heute ist es ja eigentlich auch noch so. Der Stadtrat und der Gemeinderat legt die Grundlagen der Verwaltung fest, wobei der Eindruck manchmal entsteht, dass es andersrum ist, aber das soll jetzt nicht das Thema sein.
Genau, also es war dann ein Bürgermeister und dann wie eine Art Sekretärin, die dann immer mal mit in Fallgenau im Rathaus mit saß.
Genau, in Fallgenau im Rathaus, was damals noch an der Ernst-Thälmann-Straße gelegen ist, fanden ja dann auch in dem Saal die Gemeinderatssitzung statt und dort kam die Verwaltung regelmäßig, hat berichtet, beziehungsweise eben der Verwaltungsgemeinschaftsausschuss, deren Vorsitzender ja der Bürgermeister Martin Müller und der Oberbürgermeister Friedrich Schlosser war damals.
Und dann können wir die Zeit weiterdrehen. 2011 fand dann wieder ein Umbruch statt und kannst du sagen, wie der so zustande kam und welcher das denn war?
Das war natürlich eine ganz interessante Zeit. Wiederum hatte sich die Staatsregierung was Interessantes einfallen lassen. Die Kommunen sollten heiraten. Dafür sollte es eine Hochzeitsprämie geben. Es sollte alles schick werden. Und Naja, der Ausfluss dessen war, dass natürlich man auch das kommunale Portemonnaie abgeben musste in dem Sinne. Ne? Man hatte natürlich auch was einzubringen. In dem Sinne interessanterweise als große Stadt Flöha und als kleine Gemeinde Falkenau infolge dieser Verwaltungsgemeinschaft eine gemeinsame Vermarktung und dann natürlich auch ein Vertrag, der eine 50-prozentige Teilung von Gewerbesteuereinnahmen hatte, wo Falkenau gesagt hat, naja, gebe ich das dann auf? War eine interessante Frage, wo auch die politischen Gremien und die Mehrheitsverhältnisse eine ganz interessante Geschichte war. Es gab also einen Gemeinderat, der im Kreismaßstab ganz, ganz selten vorkommt. Also die großen Parteien waren quasi nicht vertreten. Es gab keine CDU, es gab einen Vertreter der SPD, einen Vertreter der Linke. Und am Ende war die Unabhängige Bürgerinitiative, wo ich auch Gemeinderat war, und die FDP mit gleichen Sitzen paritätisch besetzt. Und so waren natürlich Mehrheitsverhältnisse interessant zum damaligen Zeitpunkt. Und ein ganz großes Thema, was natürlich im Vorfeld der Eingliederung oder der gewollten Hochzeit eine Rolle spielte, wo sich monatelang über das Vertragswerk damals natürlich unterhalten wurde, was schreibe ich denn in den Vertrag rein? Wer soll denn was bekommen? Was gebe ich denn ab? Was kann ich denn verlangen von der erfüllenden Gemeinde oder beziehungsweise was kann ich mit der Hochzeitsprämie anstellen? Und ja, das war im Weiteren ganz interessant, weil man in diesem Eingliederungsvertrag festgeschrieben und festgelegt hatte, der dann zur Abstimmung kam. Also das Werk ist dann darüber ist abgestimmt worden, auch mit vielen Diskussionen, auch mit Bürgern und Bürgerinnen, der dann, wie schon gesagt, zur Abstimmung kam. Und eine der Hauptsachen und eines der Hauptwünsche für die Gemeinde Falkenau war natürlich der Erhalt der Grundschule. Wohl wissen, dass im Vorfeld schon einige, sage ich mal, Verträge und Bescheide aus Richtung des Kulturministeriums gekommen waren, weil wir sind immer so an der Grenze zwischen 12, 13, 14, 15 Kindern gewesen. Man verlangte damals entweder in den 4 Grundschulklassen 60 Schülerinnen und Schüler oder in der ersten Klasse 15 Einschulungen. Das war so das Primat, was eine Grundschule haben musste damals. Und wenn das unterschritten wurde, gab es halt entweder eine Ausnahme oder einen Zeigefinger. Ihr müsst mehr Kinder machen. Nee. Das war nicht so, aber ja, hatte man festgeschrieben und mit einer ganz, ganz engen Entscheidung wurde halt 2011 der Beschluss gefasst, ich glaube 7-6, wenn ich es jetzt noch richtig weiß, dass man diesen Weg geht. Und festgeschrieben war diese 700 oder 800.000 Eingliederungsprämie, also 700 oder 800.000 Euro zum Erhalt und zur Rekonstruktion des Schulgebäudes zu benutzen, weil es waren brandschutztechnische, denkmalschutzgerechte, also es war nicht mehr dem Sinne entsprechend. Es gab ein Projekt, das lag vor von einem Architekturbüro in Flöha, also man hätte quasi anfangen können. Und die Entscheidung war gefallen, es wurde gefeiert.
Am 10.2011. Nun fast 14 Jahre her, dass sie einiges getan. Und nur noch einmal ganz kurz zurückgespult, vielleicht auch fürs Verständnis der Hörer. Sozusagen das Land gibt die Eingliederung oder auch eine Reform vor. Und aber wir sozusagen als Flöha und als Falkenau durften den Weg dahin dann selber gestalten.
Genau. Es war ein nicht niedergeschriebener Zwang vorhanden. Es gab ja bis dato, ich glaube, es war die 3. Gemeindegebietsreform. Vorher gab es noch Kreisgebietsreform und Gemeindegebietsreform. Und man hatte sich so verständigt, dass Kommunen, also es gab Kommunen bis 2000 Einwohner, zwischen 2 und 5 und dann ab 5. Und wir lagen damals um die 2000, wären wahrscheinlich auch damals schon unter die 2000 gerutscht, so ein bisschen. Und man hatte angedroht in diesem Gesetz, dass es eine Zwangseingemeindung geben wird, wenn man bis zu einem gewissen Datum nicht eine freiwillige Eingliederung. Und nur dafür hat man dann auch diese Hochzeitsprämie verwenden können. Und das war so eine Wunschliste, die damals stand, nicht? Die Wunschliste sollte mit Leben erfüllt werden. Was mache ich mit dem Geld und für was soll es ausgegeben werden, um dieses Damoklesschwert dieser Zwangseingemeindung zu umgehen? Das war das Ziel der Staatsregierung damals.
Ja, und Ziel dahinter ist ja immer, die Verwaltung noch weiter zu straffen und überflüssige Verwaltungsakte etwas einzukürzen, das zu vereinfachen, um damit Geld zu sparen.
Das war damals natürlich kein Thema, weil wir hatten ja gar keine Verwaltung und die war also schon in Flöha. Es muss ja nicht unbedingt davon ausgehen, dass natürlich das eine einseitige Geschichte war. Flöha hatte arg zu kämpfen, um die Einwohnerzahl über 10.000 zu halten. Ganz großes Thema. Die Schlüsselzuweisungen richteten sich danach und mit einer Eingliederung war natürlich sofort diese 10.000er Grenze überschritten. Das ergab höhere Schlüsselzuweisung. Und Fallgenau hatte natürlich, und das muss ich jetzt mal der damaligen Kämmerin von Fallgenau und auch der Haushaltswirtschaft sehr, sehr zugute halten, auch diese natürlich auch durch diese Gewerbesteuereinnahmen. Wir hatten natürlich eine Pro-Kopf-Verschuldung, die, ohne jetzt Zahlen zu nennen, ganz, ganz erheblich unter dem von Flöha lagen. Denn Flöha hatte dann, war schon an der Grenze zwischen, wo es kritisch wurde. Ich glaube, das waren damals irgendwie so 2.000 Euro oder 1.000 pro Einwohner. Wir lagen bei 200 bis 300. Und auch das war natürlich, deshalb ist der Wunsch natürlich auch von Flöha herangetragen worden, diese Sache so anzugehen. Also Flöha hatte davon sich auch einiges an Vorteilen versprochen, wie gerade geäußert.
Und da vielleicht nochmal zur Einordnung. Wir liegen jetzt auch wieder bei 10.000 Einwohnern in Flöha. Es ist also seit den 14 Jahren einiges passiert. Dein Aufruf mit Kinderkriegen hat nicht funktioniert.
Oder nicht passiert.
An der genau. Stelle. Und auch die Pro-Kopf-Verschuldung liegt jetzt auch wieder bei knapp über 300 Euro.
Wobei, das klingt noch ganz gut gegenüber anderen Kommunen, sage ich immer. Und zumal ich in der letzten Aufsichtsratssitzung der Wohnungsverwaltungsgesellschaft, wo ich gewählt worden bin in dieser Legislaturperiode, in dem Wirtschaftsbericht gelesen habe, dass in 2025 bis jetzt es einen leichten Bevölkerungszuwachs gegeben hat, sogar in Flöha. Sicherlich durch auch ukrainische Familien, die hier eine Bleibe gefunden haben und so weiter. Also das war jetzt für mich ganz neu und auch interessant.
Also Zuwanderung ist da sozusagen stabilisierend für uns als Stadt.
Das wird sicherlich ein Grund sein, wobei natürlich Flöha und Fallgenau eine fantastische Infrastruktur hat. Ne? Also gegenüber anderen Kommunen wie Eppendorf oder Leubsdorf. Ne? Es gibt zwei Schienenstränge, Fallgenau hat zwei Bahnhöfe. Wir haben eine Bundesstraße, wir haben zwei Bahnhöfe, ja, eine ins Gebirge. Und also stündlich fährt ein Zug nach Dresden und nach Chemnitz.
Ich muss dich leicht korrigieren, ihr habt sogar drei Bahnhöfe, Hetzdorf mit dazu.
Genau.
Stimmt.
Und ja, also durch Flöha und dann mit eben auch durch Fallgenau. Es sind drei sozusagen Schienennetze, die hier durchgehen. Einmal von Hof nach Dresden und dann jeweils von Chemnitz das Flöhertal.
Genau,
oder
zwei
eben das Zschopautal. Ja, also wir sind verkehrstechnisch sehr gut gelegen. Absolut. Wir sind vor den Toren der großen Stadt Chemnitz und auch für was jetzt soziale oder eben Ärzte und Schullandschaft ist Flöha insgesamt da sehr gut gelegen, wo andere Städte da wirklich ganz neidvoll zu uns blicken.
Was sicherlich auch Ausfluss sein könnte, ne? Ich meine, so geht das ja, da kann mir die Paula sicherlich recht geben. Wir haben uns im Übrigen im Vorfeld auf ein Du geeinigt, dass dann natürlich auch so ein Zuzug durch so eine Lage und auch solche Einrichtungen ein Zuzug von interessanten Fachpersonal sein kann. Ne? Wir reden da von Ärzten und gerade das ist ja ein Thema, was auf dem Land gerade sehr, 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 sehr wichtig ist und da kann ich vielleicht noch was sagen, dass wir als Fallgenau natürlich dort auch in Eigeninitiative gegangen sind. Unser derzeitiger Allgemeinarzt wurde mit auch diesen Mitteln, die dann halt nicht für die Schule verwendet wurden, aber da kommen wir vielleicht dann noch darauf, wurde von der Gemeinde eine Arztpraxis gebaut mit einer sehr, sehr verträglichen Miete und mit dem Ausscheiden des alten Arztes eine Patientenkartei zur Verfügung gestellt und Bedingungen geschaffen, wo wir, was ganz selten ist, natürlich ein Arzt aus dem Krankenhausdienst, der wohnhaft war in Fallgenau, in den Ort bringen konnten. Und das war natürlich ganz groß.
Gab es denn auch oder ganz generell bei so einer Eingliederung hat man ja bestimmte Informationsformate auch für Bürger. Hat das dann damals auch stattgefunden?
Das hat stattgefunden. Natürlich, wir hatten ein eigenes Gemeindeblatt und haben natürlich auch Einwohnerversammlungen gemacht. Aber in der Regel, sage ich jetzt so, waren natürlich die einzelnen Fraktionen, die auch im Gemeinderat gesessen haben, auf Initiative verpflichtet, ihre Wählerschaft natürlich davon zu überzeugen. Natürlich auch die Institution, also ich rede davon von Feuerwehr, ne? Von den Vereinen, die im Prinzip natürlich gerade, was zu dem Zeitpunkt ja noch keiner wusste, gerade von solchen Einrichtungen wie Kita, wie geht es mit der Kita weiter, bleibt das eine Kita, mit der Schule eben. Ne? Also am Ende des Tages muss man sagen, dass natürlich die Schließung der Grundschule auch ein Leben und Sterben von Vereinen zur Folge hat. Ne? Muss man eindeutig sagen, weil wer hier in der großen Vereinslandschaft in Flöha abgeholt wird, der ist dann in einem Verein, gerade in einem Sportverein, was mein Herzensverein ist, bei dem ich 50 Jahre angehöre, ist natürlich dann in der Nachwuchsarbeit ein schwereres Arbeiten.
Ja, und nach den ganzen öffentlichen Auslegungen etc. pp. War ja dann Stichtag eben, wie gesagt, 1.10.2011 und dann war Tag X gekommen. Wie ging es dann weiter?
Dann war Tag X gekommen, genau. Und wir haben immer davon gesprochen, es gibt, ich glaube, Fallgenau war die Braut und Flöha war der Bräutigam.
Hat man das wirklich so?
Ich glaube, das hat man so kommuniziert. Und da gab es auch ganz interessante satirische Berichte. Also es gibt da auch ein paar interessante Schreiber, die da in dem Gemeindeblatt, was damals noch, ich glaube, Falkenau Gemeindeblatt hieß, da interessante literarische Ergüsse von sich gegeben haben, die da von der hübschen Braut und den hässlichen Bräutigam oder andersrum, frag mich nicht, gesprochen haben. Und das war natürlich eine ganz interessante Sache. Und um nochmal die Struktur zu kennzeichnen, es war mit der Eingliederung auch verbunden, dass die Hälfte der Gemeinderäte automatisch Stadträte wurde. Hm. Na, die wurden also in den Stadtrat, sind die übergegangen. Das war auch eine Festlegung. Die kam auch orientierungsmäßig aus dem Staatsministerium, sodass ich damals auch schon mal im Stadtrat von Flöha tätig war, nämlich 2011 bis 2012. Über das damalige Ausscheiden kann man dann nochmal sprechen. Und dort auch die Stadtratssitzung, die erste miterleben durfte nach der Eingliederung, wo Falkenau dann leider den ersten Tag des Ehelebens mit etwas Knurren wahrgenommen hat, weil Flöha, das ist damals auch durch die Presse gegangen und relativ kritisch auf den Haushalt übergegangen, sogenannte Swap-Geschäfte gemacht hat, sich anwaltlich vertreten lassen musste und natürlich durch einen Bescheid des Kultusministeriums auf dem Tisch die endgültige Schließung der Schule lag, die im einen Vertragsbestandteil war, aber durch eine höhere Instanz zunichte gemacht wurde, sodass es im Weiteren darum ging, der saure Apfel war gegessen, wie versüßt man andere Projekte mit der Hochzeitsprämie? Das war das Thema. Am Ende ist es ein Dorfzentrum geworden mit einem sogenannten Volkshaus, die damals auch bezüglich der ILE-Geschichte alle Kriterien erfüllte, die es gab, nämlich einen Dorfladen zu installieren, ein Jugendzentrum, ein Bürgerbüro, ein Arzt und Rentnerverein. Also man hatte quasi den Ort in dem Gebäude als Begegnungsstätte geschaffen. Und zum Zweiten nach der Eingliederung, was wir schon begonnen hatten, ist dann auch noch, man muss ja sagen, 2002 ist ja wie Flöha Falkenau ganz arg vom Hochwasser betroffen gewesen. Dann hat man noch das Feuerwehrgebäude oder einen Teil des Geldes wohl verwenden können, dass man das Feuerwehrgebäude aus dem hochwassergefährdeten Bereich, also hat im Hochwasser gestanden und sollte Einsatz leisten, auch eine sichere Bleibe gefunden hat. Dass man damit zwei Sachen investieren konnte und bauen konnte, die sicherlich sonst nicht gekommen wären, aber wie so manches hat man auch im Nachgang und da hat sich der Gemeinderat danach auch immer wieder dazu geäußert und auch der Ortschaftsrat, trotz der vielen Sachen, die in Falkenau geschaffen worden sind, muss man sagen, auch durch den damaligen Gemeinderat mit dem guten finanziellen Polster halt, hat man halt zwei ganz schmerzhafte Niederlagen und Tiefschläge erleben müssen mit der Schließung der Schule und den nicht realisierten Hochwasserschutzmaßnahmen. Das sind die zwei Niederlagen, woran Falkenau noch heute zu knabbeln hat.
Und das natürlich gleich zu Beginn dieser Eingliederung ist natürlich nicht der optimalste Start in eine Ehe.
So der Ausdruck vieler und die Meinung, muss man sagen. Und selbst in vielen, vielen Gesprächen, auch jetzt, unser Oberbürgermeister ist ja auch häufig bei Ortschaftsratssitzungen dabei, etc. bb. Und auch immer wieder selbst von ihm dieser Sachverhalt geschildert, dass es natürlich, und das hat er seinem Stadtrat auch in den früheren Zeiten immer wieder gesagt, dass es natürlich schon harte Sachen waren in diesem Anfang der Ehe.
Kann man trotzdem jetzt sagen, 14 Jahre später, dass ein wenig die Wogen geglättet wurden?
Auf jeden Fall. Ich meine, das zeigt jetzt auch, dass natürlich, wie soll ich sagen, erstmal ist unser OB natürlich ein sehr volksnaher Mensch. Also ob das jetzt die Verbindung ist mit dem Seniorenverein, ob das die Verbindung ist, die Stadt Flöha ist quasi ja jetzt Träger des Dorfladens, unseres Dorfladens, was zwar eine andere Form jetzt hat, aber auch wieder eine Genossenschaft ist, ist eine Fußläufigkeit eines Lebensmittelhandels, die damals ja von uns installiert wurde, weil der letzte Lebensmittelladen in Falkenau zugemacht hatte. Dadurch ist ja diese Geschichte erst gekommen, der natürlich auch in den Vereinen auftritt und wie schon gesagt sehr bürger- und volksnah ist. Und das zeigen eigentlich auch die Stimmen, die Falkenauer Stadträte bekommen haben. Ich sage jetzt mal, bei 22 Stadträten ist 5 Stadträte aus dem Ortsteil Falkenau kein schlechter Wert. Ne? Und dort findet auch was statt, die natürlich, ich sage mal so ein bisschen, wenn der Oberbürgermeister in der Ortschaftsrats- oder damals auch Gemeinderatssitzung war oder der damalige Oberbürgermeister, es ging etwas lebhafter zu als in diesem großen Rahmen, na, muss man mal ehrlich sagen, wobei sich das schon gebessert hat. Natürlich ist die Zuhörerschaft sehr minimal, also da waren manchmal in Falkenau mehr Besucher und Bürgerinnen und Bürger als zur heutigen Stadtratssitzung in Flöha, aber das ist sicherlich auch einer Allgemeinsache geschuldet, dass natürlich, und da kannst du mir sicherlich recht geben, Paula, dass da sehr viel an formalen Sachen stattfindet, ne, die auch vielleicht für die Zuhörerschaft manchmal ermüdend ist.
Ja, deswegen verweisen wir nur kurz auch an der Stelle auch immer gern mal auf die technischen Ausschüsse oder auch in die Verwaltungsausschüsse, wo dann auch in den öffentlichen Teilen schon das ein oder andere mal mehr drüber diskutiert wird, zum Beispiel bei einer Vorberatung eines Beschlusses und ja, manchmal im Stadtrat dann einfach nur noch sozusagen die Sache rund gemacht wird, dass alle ihre Stimmkarte heben dürfen und ja, dann fehlt einfach manchmal der ganze Weg davor beim Bürger natürlich.
Ich kenne es auf jeden Fall noch von Erzählungen aus den 90er Jahren, bevor ich dann 2011 schon ein Jahr Stadtrat sein konnte. Man hat das auch mit den Ausschüssen, man verlegt viel in die Ausschüsse und die Sachdiskussion, ich glaube, von dem Erzählen her, haben früher Stadtratssitzungen schon einen zeitlichen Rahmen von 4 Stunden teilweise gehabt. Das ist mir zumindest berichtet worden. Man muss allerdings sagen, dass ich mich an Gemeinderatssitzungen in Fallgenau erinnern kann, die auch 19 Uhr begonnen haben und nach Mitternacht zu Ende waren.
Ja, da hatte mir auch nochmal der jetzige Oberbürgermeister erzählt, dass er damals noch Bäcker im Stadtrat dann auch sich ab und zu mal eher verabschieden musste, weil es dann so um und bei 0 Uhr war, weil er dann gesagt hat, Leute, ich muss auf Arbeit.
Genau. Aber hattet ihr damals auch einen Ausschuss irgendwie nochmal zu sich zum Gemeinderat?
Nein. Ich meine, da kann man sich jetzt, diese Ausschussbildung ist ja nicht vorgeschrieben, auch nach sächsischer Gemeindeordnung nicht. Man kann die beratenden Ausschüsse nennen, man kann das Beschließende nennen, das gibt die Hauptsatzung oder unsere Hauptsatzung der Stadt wieder. In so einem kleineren Gemeinderat ist selten, dass man beschließende Ausschüsse hat. Wir hatten einen Bauausschuss, also beratend. Ne? Beratende Ausschüsse gibt es in vielen Kommunen, aber jetzt ist ja quasi ein Stadtrat geteilt. Also die eine Hälfte ist Verwaltungsausschuss, die andere ist technischer Ausschuss. Ob die Größe des Stadtrates so bleibt oder weiter bedingt, dass Entscheidungen in den Ausschüssen getroffen werden müssen, das mag die Zukunft zeigen. Es ist detaillierter, aber quasi vielleicht, manche Beschlüsse werden ja wirklich doppelt gefasst. Ne? Da ist der Verwaltungsausschuss X erst vorberaten und wird dann nochmal verlesen, aber so die lebendige Diskussion, sage ich jetzt mal so, findet schon mehr in den Ausschüssen statt, auch öffentlich, aber natürlich wird dann das von der Zuhörerschaft oder Besucherschaft dann auch nicht so wahrgenommen. Ne? Also ich habe es selten erlebt, dass außer der Presse und vielleicht noch einer Bürgerin oder Bürger jemand anwesend war.
Richtig, das sollten wir aufleben lassen.
Aber als Bürger, der jetzt nicht im Stadtrat ist, sehe ich das trotzdem sehr schwierig, wenn dann im Stadtrat nur noch Hand gehoben wird, aber nicht mehr gesprochen und nicht mehr erklärt und nicht mehr diskutiert wird. Ich verstehe, dass das sozusagen dann einfach zu lange dauert, damit man eben nicht 4 Stunden dort sitzt, aber so ein bisschen erklären, wie man zu der Entscheidung gekommen ist, finde ich immer noch schön, weil ja nur dadurch auch Vertrauen, die haben sich Gedanken gemacht, die haben das abgewogen, eben so ein bisschen bei dem Bürger ankommt, der wahrscheinlich nicht die Möglichkeit hat, 3-mal im Monat oder 4-mal, wenn er noch zum Ortschaftsrat gehen möchte, an Sitzungen teilzunehmen. Und das wird ja auch nicht mal mehr vom Stadtrat, von der Stadträtin erwartet, die sagen, okay, 2-mal gehe ich dahin und jetzt sagt man, okay, wenn ihr alles wissen wollt, geht doch 4-mal hin. Ja.
Also das ist mit dem neuen Stadtrat, weil er ja natürlich bunter geworden ist, ne, durch auch die WIF und durch mehr Farbe im Spiel und mehr diskussionsfreudigere Stadträtinnen und Stadträte, sodass ich, wenn ich das vergleiche, ich war als Ortschaftsrat zumindest in den öffentlichen Sitzungen zu 90% auch der letzten Jahre. Und ich meine, da hat sich schon einiges getan, auch in der Diskussionskultur der Stadträtinnen und Stadträte. Ich meine, die Presse wird immer auf irgendwas springen und was Interessantes zutage bringen, aber wenn man ganz ehrlich ist, entscheidet die Tagesordnung über das Wohl und Wehe einer vollen Besucherschaft oder nicht. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt ein Windkraftthema habe oder eine Erhöhung der Kita-Gebühren, dann ist das Klientel natürlich vor Ort.
Richtig.
Aber das ist in allen Gremien.
Ja.
Und wenn wir jetzt gerade bei neuen bunten Stadtrat sind, die Wählervereinigung hat sich ja nicht umsonst Flöha und Fallgenau genannt. Ich höre da immer so, die Fallgenau fühlen sich eben noch nicht mitgenannt, wenn es von Flöha gesprochen wird. Was denkst du, wie lange wird das noch dauern, bis auch die Fallgenauer sich als Flöha fühlen?
Ja, ich denke, was regional ist, ist gar nicht schlecht. Und wer ein bisschen Heimatlied hat und Fallgenau kennt, zumindest, also ich rede von meiner Generation, ne, von der Boomer-Generation, die ja in der Regel die zahlenmäßig am meisten in der Einwohnerschaft vorkommt. Ich denke, da hat sich aber auch schon viel getan. Gerade es gibt eine Zusammenarbeit der Vereine, auch des TSV, wo früher eine grundsätzliche Ablehnung da war zu Flöha, weil das hat eine DDR-Geschichte. Die Leute sind aus den kleinen Vereinen nach Flöha delegiert worden oder irgendwo hingekommen, ne? Und haben natürlich dann die Ortsmannschaften um Längen geschlagen, weil die natürlich dann besser ausgestattet waren und das Geld war besser. Aber ich denke, das dauert noch eine Generation. ungefähr. Ne? Also jetzt unsere Kinder, die jetzt so zwischen 35 und 40 sind, da hat das schon gut angefangen. Ne? Die dann auch, und mein Sohn, der war damals auch Jugendleiter, und dort waren die Verbindungen einfach mit den Leuten in den Vereinen da. Und ich sag mal so, unsere Vorgängergeneration, also die jetzt vielleicht so um die 70, 80 ist, da waren noch richtige Hardliner dabei. Ne? Die kannten die Altgeschichte, Flöha war die Kreisstadt, da ist alles hingeflossen. Und das kleine gallische Dorf, sag ich mal, so hatte man das auch. Also es gibt ja wirklich auch in Fallgenau ganz interessante Satiriker und welche, die lustige Sachen schreiben. Also die Römer waren Flöha und die Gallier waren Fallgenau, und da war das gallische Dorf und hatte halt die Aufstände geprobt. Ne? Das war so entstanden. Aber auch, wie schon gesagt, dann im Weiteren ist das nochmal ziemlich hart aufgegriffen worden. 2002, wo eine völlige Unzufriedenheit der Leute da war. Das war noch vor der Eingliederung. Aber das hat jetzt in der Eingliederung dann auch ein bisschen eine Rolle gespielt. Ich meine, man hatte in Fallgenauer Gemeinderäten in einer Sitzung des Landesamts für Umwelt und Landwirtschaft und der Flussmeister Rhein und der Landestalsperrenverwaltung damals eine Formel vorgestellt, warum es in Fallgenau keinen Hochwasserschutz geben darf, kann und konnte und in Zukunft nicht. Und eben Flöha diesen 50- bis 100-jährigen Hochwasserschutz erhält.
Der jetzt aber nur noch bei 80% liegt.
Der liegt nicht mehr bei 100, nein. Das ist auf den aktuellen Hochwasser- und Überschwemmungsgebiete-Karten zu finden, dass man die neu strukturiert hat, genau.
Und zu der Formel, diese besagte eben, wann lohnt es sich, einen Hochwasserschutz aufzubauen? Und da wurde eben dagegen gerechnet, wie viel Schäden erwartbar sind bei welchem Hochwasser. Und da meinten sie eben, die Kosten, Aufwendungen, um einen vollständigen Hochwasserschutz in Fallgenau aufzubauen, dadurch, dass es eben so lang gezogen ist, würden dem nicht entgegenspringen mit den zu erwarteten Schäden. Und ich glaube, im Einzelfall ist das immer wieder sehr traurig, oder sagt man, okay, mein Haus soll untergehen, das ist so gewollt. Das ist schon schwierig zu vertragen oder ja, mitzunehmen.
Ja, die Argumente wurden nicht gehört. Eigentlich haben wir alle Stellen beteiligt. Ne? Wir sind an die Staatskanzlei rangegangen. Wir haben den Minister X, die Ministerin Y, die Landestalsperrenverwaltung. Wir haben also auch überall, es gibt, ich glaube, drei dicke Ordner, die alleine diese Sachen nach 2002 beinhalten, die da auch von Seiten der Gemeinde als Forderungskatalog, als Wunschkatalog, also ich durfte eine Woche nach dem Hochwasser trotzdem immerhin von Hetzdorf angefangen bis eigentlich an den Kinderferiendorf 70 Häuser mit Schäden beurteilen. Ich habe damals eine Woche von meinem Arbeitgeber frei bekommen und habe dort mit dem Gemeinderat zusammen, wir sind dann in Zweierteams los, um den Leuten die ersten Summen auszahlen zu können. Die mussten ja so eine Erstbewertung machen und dadurch kam erstmal das erste Geld mit Trocknungsgeräten etc. bb. Ne? Und da ist auch der Martin Müller ein ziemlicher Hardliner, will ich nicht sagen, aber der hat sich dafür eingesetzt. Man kann die Häuser als Argument bringen, muss natürlich auch wirklich sagen, diese Straße, die in den Ort führt, und die Argumente wurden aber nicht gehört, das ist der Angriffsweg für die Feuerwehr. Ja, wir haben im Ort 6, 7 Geschosser, die sind nur mit einer Drehleiter zu retten, und wenn diese Straße, die eine Straße kaputt ist, ist dort kein Rettungsfahrzeug mehr in den Ort zu kommen und auch keine Feuerwehr.
Die ja aus Flöha kommt.
Die muss aus Flöha kommen, weil Flöha Fallgenau ist. Schon damals gab es eine Vereinbarung, dass diese Häuser da oben, die da entstanden sind, in dem Neubaugebiet Fallgenau, durften nur gebaut werden mit einer Vereinbarung, dass Flöha, man muss ja eine gewisse Zeit erreichen, bis wann man den zweiten Rettungsweg dort gewährleisten kann. Der erste ist das Treppenhaus, der zweite ist durch die Feuerwehrgeräte zu erreichende Öffnung, und das ist das Fenster. Und das war ein Grund, dass die dort überhaupt gebaut werden konnten. Ja, die sind so, 98 sind da die letzten Häuser so gebaut worden. Und beziehungsweise 88, das war noch vom Landbaukombinat, das waren noch Lehrlingsbauten. Und da gab es schon die Vereinbarung. So, und das ist die einzigste Straße, ist die Ernst-Dehmann-Straße, wo ich in den Ort komme. Und wenn die weg ist, dann kommt keine Feuerwehr hin. Das sind genau die Argumente wie die Umgehungsstraße, dann nach Flöha. Na, der Ort war nicht erreichbar. Und so wäre es im kritischen Fall auch.
Und das ist ja eine Staatsstraße, also.
Ist eine Staatsstraße, genau.
Die vom Freistaat Sachsen unterhalten wird. Und ja, auch die ist dann überflutet gewesen zu den beiden Hochwasser.
Genau. Dort ist ja unsere Option, und das ist auch in vielen Haushaltsdiskussionen entstanden, auch jetzt wieder Bestandteil einer neuen Diskussion gewesen. Es gibt ja immer noch Wunschlisten, ne? Du weißt das, Paula, in den Fraktionen oder etc., wobei wir vielleicht noch zum Haushalt kommen, dass der so kritisch ist wie nie, den überhaupt fassen zu können. Eine mobile Hochwasserschutzanlage, die gerade in dem Bereich der Straßenbrücke bis runter zu dem Bereich der neuen Lutherlinde, also das sind die 200 Meter, 250 vielleicht, der jetzt in der Hauptsache überschwemmt war, ne, und dann natürlich auch ja, die Befahrbarkeit nicht bloß einschränkt bei der Höhe, wie es war, sondern eben dann auch die Oberfläche ausreißt, da kann ich nicht mehr fahren. Ja, und die gegenüberliegenden Häuser waren aber eben nicht so hoch, wie schon gesagt, wie man das versucht hat in den Formeln darzustellen. Das war eigentlich oder ist eigentlich nach wie vor auch, weil der Fluss, der nach Flöha fließt, fließt zuerst durch Fallgenau.
Richtig.
Ja, Fakt.
War das 2013 auch überschwemmt?
2013 war es etwas weniger, da kamen schon manche Hochwasserschutzmaßnahmen zum Tragen, die auch weiter oben lagen, na, so ein bisschen ein paar erweiterte Teiche und so. Es war nicht ganz so kritisch, weil man muss ja sagen, 2002 war ja quasi die Schiene weg, Erzgebirgsbahn, da hat man gedacht, das ist eine Achterbahn. Und natürlich dann, also der Bereich wie 2002, das war vielleicht 70% bei uns. Woanders war es teilweise genauso schlimm, ja, Weißer Ritz und so weiter, aber bei uns war es nicht ganz so.
Dann war das ja damals mit der Eingemeindung für die Fallgenau auch damit verbunden, neue Adresse zu bekommen. Da gab es ja ein Entgegenkommen der Flöhaner. Das heißt, da wo Straßen doppelt, also den gleichen Namen hatten, wurde nur in Flöha der Name geändert. Aber ihr habt dann trotzdem gerade bei der großen Straße neue Hausnummern bekommen, neue Postleitzahl und ja, musste dann alle neuen Pass holen. Ne?
Genau. Das war aber relativ, wie schon gesagt, das war relativ unproblematisch auch in dieser Eingliederung mit beschrieben und kostennotenmäßig aufgelistet. Das war eigentlich ein Übergang, der hat nicht wehgetan. Ne? Da war recht locker und da gab es auch eine Übergangszeit, wo das stattfinden konnte. Also soweit ich mich erinnern kann, wie schon gesagt, ist ja doch ein paar Monate her.
Dann hatten wir ja vorhin nochmal die Thematik, Andreas, Wegfall der Grundschule war ja dann gesetzt von der Regierung. Was, dann sagtest du ja vorhin, was mit dem Geld dann passiert ist, dass wir da nochmal drauf eingehen. Was ist denn dann so alles entstanden?
Dann kam es natürlich logischerweise in dem dann natürlich Ortschaftsrat und Vereinen und etc. wurden natürlich Wunschlisten erstellt. Was wäre denn für das Geld, wenn denn nicht für die Schule besonders wichtig? Der Wegfall des Lebensmittelbetriebes, die Grundversorgung war natürlich ein Hauptthema. Natürlich ein Ort ohne Vollsortiment an Lebensmitteln, auch wenn ich natürlich ein Umfeld habe, dass ich gute Infrastruktur habe, neben einer Schul- und Sportstadt natürlich Flöha auch eine Einkaufsstadt ist und Oederan auch ordentliche Märkte hat, war die Idee geboren. Aber die war, wie schon gesagt, schon vor der Eingliederung ja geboren. Wir müssen oder wollen unser Volkshaus aktivieren. Zum einen, weil das Rathaus zu verlegen, weil das war trotzdem auch im Rahmen des Hochwassers betroffen und war eingemietet. Ja, in der Wohnungsverwaltung damals. Aber die Räumlichkeiten, ja, der Arzt stand zur Debatte, wo würde er praktizieren? Das Arzthaus, wo der alte Herr Dr. Löser drin war, das war auch privat. So, da hat man also Dorfladen, hat man Arzt. So, bekommt man es hin, noch mehr reinzubringen und bekommt man es hin? Ich kann euch nicht mehr sagen, wo die Idee herkam, die Fördermittel zu aktivieren. Weil es gab über die ILE-Geschichte, wo Fallgenau ja Bestandteil war, integrierte ländliche Entwicklung, ne, dieses ganze Projekt, wo die Leitung in Galenz sitzt, wo waren multifunktionale Einrichtungen ausgeschrieben. Dorfgemeinschaftshäuser, so war die Aktion. Und da ist man auf dieses Volkshaus gekommen, wo mal der Schulhort drin war. Also ich bin da früher sogar in den Räumen des Arztes und des Vorraumes, war die sogenannte Falkendisco. Hat also auch Disco stattgefunden. Und es war schon immer so ein bisschen der Ortsmittelpunkt. Das Rathaus war eigentlich ein bisschen fernab. Die Schule war zwar auch weiter unten, aber der Kern war schon dort oben. Auch der Abzweig mit dem Abzweig in das Wohngebiet dann. Ja, dann hat man das angegangen, hat eine Fallgenauer Architektin, eine Bauingenieurin, die auch sehr engagiert war im Dorfleben, gewinnen können, dort erste Projektvorschläge zu machen. Und dann auch mit dem damaligen Regionalmanager, das war der Bürgermeister von Leubsdorf, und im Weiteren dann die Frau Andrea Betscher, die jetzt noch ist, hat man festgestellt, dass so ein Projekt mit den vielen Nutzungen natürlich eine Mustersache war. Ja, und dann wurde das im Gremium eingereicht und es kam dazu, dass das Projekt eine Förderung erhalten sollte und daran ging es dann, das halt in der Ausführungsplanung zu nehmen etc. und das mit Lehm zu erfüllen. Und das ist eigentlich auch eine tolle Sache. Da findet also wirklich alles statt. Ob das das Maibaumsetzen ist, ob das der Adventsmarkt ist, das Pyramide anschieben. Wie schon gesagt, unsere Sitzung vom Ortschaftsrat, die vielfältigen Veranstaltungen des Rentnervereins. Der Jugendkeller hat sich da installiert und eben nebenan der Dorfladen, der jetzt Tante Enzo heißt im Übrigen, wo wirklich aktuell der als 24-7-Laden der Sonntag der umsatzstärkste Tag ist. Man mag es nicht glauben. Und da hat man ein schönes Ortszentrum geschaffen, worauf wir auch ehrlicherweise stolz sind.
Schön zu hören.
Dorfladen ist passé, ist gebaut worden. Wie ist das denn heute mit Entscheidungen oder mit Baumaßnahmen, die jetzt in Fallgenau erfolgen sollen? Wer initiiert das oder wie kommt das ins Laufen?
Ja, also in der Haushaltsdiskussion, das kennt Paula auch, neben den Fraktionen, wird natürlich auch der Ortschaftsrat um Zuarbeit gebeten. Ne? In allen Jahren, die ich da kommunal tätig sein durfte, hieß das immer Wunschliste. Also ab als Gemeinderat oder selbst der Stadtrat. Ne? Da wird, oder Vereine werden angefragt oder kommen durch eigenes Interesse bis zu einem gewissen Zeitpunkt, um Wunschmaßnahmen einzubringen. Die Verwaltung natürlich auch. Ich meine, in der Hauptsache habe ich natürlich viele Mittel, die ich als Verwaltung brauche in einem Haushalt, die da in Straßen, Kitas, kommunale Einrichtungen gehen. Ja, und dann ist natürlich für fallgenaue Einrichtungen laut Gemeindeordnung, laut Ortschaftsverfassung, die am Ende mit der Eingliederung ja auch einhergegangen ist und Bestandteil der Hauptsatzung ist, hat man natürlich ein Vorschlagsrecht, ist allerdings natürlich in seiner Wirkung recht beschränkt. Die Liste hat man immer gemacht und wird sich dann natürlich über die Wichtigkeit äußern müssen und am Ende entscheidet der Stadtrat über den Finanzierungsplan und über den Haushalt und über die eingebrachten Investitionen, sodass egal aus welcher Richtung, ob das jetzt aus der Gemeinde kommt, ob das aus Vereinen kommt, im Rahmen der aktuell heißen Haushaltsdiskussion oder auch schon in den letzten Jahren wird immer ein Defizit bleiben und man wird immer sagen, man hätte kein mehr bekommen, man möchte mehr. Ja, wie ich schon gesagt hatte mit diesem mobilen Hochwasserschutz, es stehen im Fall genau halt solche Belange, dass es eine furchtbare Sache gibt, wie sieht der Bahnhof aus und das Bahnhofsgelände. Es ist auch einiges gemacht worden, was gerade auch Straßen betrifft, Gehwege, Beleuchtung, ne? Das sind alles Sachen, die schon auch in die Investition oder in den Erhalt der Einrichtungen, die in Fallgenau sind, Kindergarten. Aber wir haben ein Freibad, im Übrigen hat Flöhe erstmalig ein Freibad nach der Eingliederung und erstmals ein Hotel und erstmals ein Skihang. Also Flöhe ist auch Wintersportort geworden durch Fallgenau. Und ja, dann gibt es natürlich immer Zwänge und immer Sachen. Fakt ist, und das war auch meine Entscheidung, das Primat nicht in den Ortschaftsrat zu setzen, sondern in den Stadtrat, weil der natürlich eine höhere Entscheidungsgewalt hat, logischerweise. Ne? Wie schon gesagt, die Ortschaftsverfassung, der Paragraph 67, sächsische Gemeindeordnung, ist halt beschränkt auf das Vorschlagsrecht und auf die ureigensten Anlagen als Vereinsförderung. Das kann ich schon alles einbringen. Aber ansonsten bin ich ein bisschen zahnloser Tiger, will ich mal sagen, als Ortschaftsrat. Ne? Obwohl heiß diskutiert wird und das Engagement da ist. Ich war viele Jahre selbst im Ortschaftsrat und man viel bewegen möchte, aber dann auch sagen muss, im Kontext zu den vergleichbaren Einwohnern und den Mitteln, die zur Verfügung stehen, ist natürlich der Investitionswunschbedarf nicht immer erfüllbar, möchte ich mal so ausdrücken.
Und gerade bei Investitionen, man wird ja dann beteiligt, kann dann seine Meinung mit sagen, aber die letzte Entscheidung, ob ein Bauprojekt in Fallgenau gemacht wird, entscheidet dann der Stadtrat.
Richtig. Das ist aber demokratisch auch überall so, ne? Logischerweise. Und selbst der Stadtrat, wenn ich keine Mehrheit bekomme für irgendein Projekt, dann ist auch die Flöhener Maßnahme gestorben. Ne? Ich meine, ich muss es am Ende sagen. Und jetzt kommen halt die Zwänge noch dazu, dass es eher Streichlisten als Wunschlisten gibt. Ne? Das können wir in allen Sitzungen feststellen. Und die gerade jetzt befindliche Haushaltsdiskussion wird uns sogar in den Sonderstadtrat führen diese Woche, wo nochmal Gelder akquiriert werden können, ohne jetzt dem vorzugreifen, um was es geht. Aber vielleicht bloß noch eine Sache, die mir gerade einfällt. In der Vorwoche hat der Oberbürgermeister von Leipzig, der Burkhard Jung, in so dramatischen Worten von den Kommunen gesprochen, dass dort auch der Sozialstaat und Rechtsstaat teilweise, wenn keine auskömmliche Finanzierung der Kommunen stattfindet, stark am Schlingern ist.
Mhm. Zu dem Thema vorhin. Also es waren ja nicht nur neue Adressen, sondern es gab ja zum Zeitpunkt der Vereinigung Satzungen, eben das Gemeinderecht war in allen Teilen eben getrennt voneinander. Und das musste ja dann auch erstmal gleichmäßig werden. Gleiche Friedhofssatzung oder wie auch immer. Also wie habt ihr das dann mitbekommen oder wie habt ihr das gelöst? Weil es war ja sicherlich manchmal, bei dem einen war es günstiger und dann muss man das anziehen oder umgedreht, die hatten mehr Verbesserungen.
Ja, es gab auch dort eine Übergangszeit nach Eingliederungsvertrag bis zu einem Zeitpunkt, wo dann die Satzung in die Stadtsatzungen eingeflossen sind. Natürlich auch wiederum, hier hatte auch Flöha vorher keinen Friedhof, sondern erstmalig einen Friedhof, der zumindest in Stadtverwaltung gegangen ist, wo es auch ganz schön Probleme gab, da erstmal Leute zu finden, die dann sich mit der Verwaltung beschäftigen, ne, in der Verwaltung gerade. Weil das war was ganz Neues, weil in Flöha wird das ja von Kirchen betrieben. Und das ist nicht ohne gewesen. Aber sonst sind die Satzungen, es hat teilweise sehr lange gedauert, bis manche Satzungen natürlich auch, es war ja verwaltungstechnisch ein riesengroßes Prozedere, ne? Ob das jetzt die Polizeiverordnung war oder ich kann mich jetzt gar nicht an alle Satzungen erinnern. Sicherlich hatten wir auch eine Hundesteuersatzung oder eine Hundesteuer, haben wir jetzt erst beschlossen im Stadtrat eine neue. Und das ist aber trotzdem ohne große Schmerzen einhergegangen, würde ich jetzt sagen, mit dem Wissen, was noch übrig geblieben ist.
Weil wir gerade bei dem Punkt sind. Wenn wir uns jetzt einfach fiktiv vorstellen, Flöha würde Gemeinde XY wieder eingemeinden, was würdest du denn zum jetzigen Stand besser machen? Hast du da irgendwelche Ideen? Was hätte besser laufen können?
Das ist eine theoretische Frage, ne? Mit dem Wissen von damals und den. Man hätte sicherlich können oder vielleicht auch müssen, eine ganz andere Strategie zu fahren, auch von der Staatsregierung her. Ne? Ich meine, das Übergestülpte, egal in welche Richtung, ob das jetzt eine Eingliederung ist oder andere Gesetze, was übergestülpt wird, wird immer Misstrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern erzeugen und wird immer so einen negativen Touch haben. Ne? Also ich meine, mag alles schön und gut sein. Man sitzt bei der Kreisgebietsreform, die ein Konstrukt war, was auch die Staatsregierung da sind weder regionale Befindlichkeiten behandelt worden etc. Das wäre sicherlich in heutiger Zeit mehr zu würdigen gewesen. Es gab damals schon die Möglichkeit, wohl das über ein Bürgerbegehren und Bürgerbescheid, also mehr demokratische Mitbestimmung zu machen. Und dort, denke ich, wäre das heute, wo man allgemein von mehr Öffentlichkeit, mehr Mitspracherechte spricht, wäre das heute sicherlich ein Erfordernis, was gegenüber damals mehr zu würdigen wäre. Also würde ich heute sagen, ohne damit zu sagen, ob es leichter würde. Sicherlich gar nicht, weil ich meine, gibt es auch so einen Spruch, wer viel fragt, geht viel irre. Ne? Ich meine, ob man heute alle Meinungen auf den Tisch legen würde und ausdiskutieren würde bis zum letzten Punkt, dann würde es wahrscheinlich in manchen Sachen gar keine Entscheidung geben. So muss man auch sagen, deshalb gibt es gewählte Abgeordnete, die auch darüber entscheiden. Also das ist eine Schnittstelle, wo man auf beiden Seiten stehen kann.
Ja, und heutzutage gibt es ja auch wieder andere Hürden, eben wie Haushalte etc. pp.
Genau. Ja. Ich meine, es wird wahrscheinlich nicht aufgehen, dass sich zwei verschuldete Gemeinden zusammentun und dann, ich meine, Minus mal Minus war früher Plus, aber das wird heute wahrscheinlich nur rechnerisch gehen, aber nicht kommunalpolitisch.
Also ich sehe jetzt auch keine Eingemeindung in den nächsten Jahren auf uns jetzt zukommen. Aber was immer mal wieder Thema, zumindest bei den Bürgerinnen, ist, dass es Randgebiete gibt, die sich kulturell, geografisch eher zu einer anderen Gemeinde zugehörig fühlen, weil sie dort einkaufen gehen, weil sie dort einfach mit dem Auto viel schneller dort im Kern sind als in Flöha. Und da gab es auch immer mal die Überlegung, könnte man nicht sagen, okay, lasst uns einfach in die Nachbargemeinde eingemeinden. Und auch das ist gar nicht so einfach, wie man sich es jetzt vielleicht vorstellt. Da sagt die Gesetzeslage, dass dann auch entweder die Fläche ausgeglichen werden muss, also muss die Gemeinde dann an anderer Stelle die gleiche Menge an Fläche abgeben oder im anderen Fall sogar die gleiche Menge von Einwohnern, weil wir wissen ja, jeder Einwohner ist gleich eben eine Schlüsselzuweisung, ist ein Geld für die Stadt und das möchte keine Gemeinde, keine Stadt abgeben. Und damit wird es wohl auch in diesen Randgebieten da keine Veränderung geben in den nächsten Jahren.
Also ich glaube, man hat auch dort wohl die Möglichkeit eröffnet, Bürgerbegehren und Bürgerbescheide zu installieren, die ja natürlich auch eine riesengroße Hürde haben. Und dann muss man natürlich sagen, dass diese kommunale Territorialität und auch diese kommunale Selbstverwaltung, die ist ja in der sächsischen Verfassung und im Grundgesetz auch niedergeschrieben. Also ich kann gar nicht so einfach Territorium sagen. Ich meine, wie schon gesagt, ein Bürgerentscheid wäre wahrscheinlich das Maximalste und man müsste dann, ja, am Ende würde darüber der jeweilige Stadtkreistag wahrscheinlich, weil manchmal hängt es ja sogar daran, dass ich vielleicht den Kreis sogar verlasse. Ne? Aber ich denke, das Erfordernis ist einfach nicht da. Es gibt zwar noch kleine Gemeinden, ja, die aber dann jetzt im Kreismaßstab sich vielleicht noch durch Zwänge eingliedern lassen. Aber wie schon gesagt, das war damals auch so ein ganz großer Punkt, dass man mit dieser übergestülpten Zwangseingemeindung, die hat man dann nicht durchgezogen, weil die hätte nach Verfassung auch ganz große Probleme bereitet, weil die kommunale Selbstverwaltung ein ganz hohes Gut ist in der Verfassung. Und dort wäre man wahrscheinlich dann an Verfassungssachen gescheitert sogar. Deshalb hat man das dann halt versüßt mit sogenannten Geldern. Wo die dann hergekommen sind, weiß ich nicht, aber man hat das dann umspannt.
Ja, sind wir gespannt, wie das dort an der Stelle weitergeht.
Auf jeden Fall.
Ich habe tatsächlich jetzt zum Abschluss noch eine Frage. Fühlst du dich als Flöher, Andreas? Oder sagst du, dein Herz schlägt doch nur für Falkenau?
Interessante Frage, über die ich eigentlich so noch gar nicht nachgedacht habe. Ich bin also, wie schon gesagt, ein Urfalkenauer. Bin 1962 in Karl-Marx-Stadt geboren, in der Stadt mit drei O's. Und lebe seit meinen ersten Wochen bis jetzt nur in Falkenau. Also, ich möchte das mal salomonisch sagen. Ich bin vom Herzen her ein Falkenauer, der sich in der großen Kreisstadt Flöha wohlfühlt.
Schöner Abschluss.
Danke.
Ja, dann also vielen Dank, dass du heute da warst. Und wenn ihr als Hörer Fragen habt, dann gerne her. Und vielleicht muss man den Andreas dann einfach ein zweites Mal einladen. Vielen Dank.
Danke euch auch. Hat mir Spaß gemacht.
Sehr schön. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und dann, wir hören uns bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.